Na, nach diesem Lied brauche ich ja gar nicht mehr zu predigen. Amen. Im Prinzip super zusammengefasst. Wir kommen ja aus dem letzten Sonntag, also eigentlich kommen wir aus der Woche, aber wir treffen uns ja immer sonntags hier und das ist eine gute Tradition und das ist auch schön so, um uns wieder neu auszurichten auf das Wort, um sozusagen auch wieder Kraft zu schöpfen für das, was da vor uns kommt, denn wir wissen nicht, was vor uns kommt, wir können nur zurückschauen und vielleicht auch dankbar sein für das, was wir alles erlebt haben auf diesem Weg mit Gott. Das, was wir letzte Woche gehört haben von Wolfram Hosche, wo es darum ging, Gott sagt Ja zu dem Menschen, also zum Beispiel zu Abraham, das war ja der Predigttext, und dann eben auch Gott sagt Ja zum Leben, also das Bundeszeichen des Regenbogens zu Noah, das geht heute weiter. Das heißt, wir laufen weiter mit Gott, wir sind weiter mit Gott unterwegs und dann kommen wir an einen Punkt, an dem wir aufgefordert sind, Ja zu sagen. Wir sind mit Gott unterwegs, Gott sagt, ich bin dabei, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, wir sind eigentlich nie allein. Gott ist dabei, auch wenn wir es manchmal gar nicht so fühlen oder wahrhaben wollen oder daran denken. Heute geht es also eher darum, dass Ja des Menschen zu Gott. Es gibt ja so Prediger oder Menschen, die hier vorne dann auch predigen, die haben so Lieblingsthemen. Ja, über, weiß ich auch immer, ich bin überhaupt kein Fan davon. Bei Anfragen ist es auch so, dass ich meistens dann immer gucke, passt der Termin eigentlich noch? Schaffe ich das eigentlich überhaupt zeitlich bei den anderen Sachen, die ich dann auch noch so tue? Und dann lasse ich mich überraschen, ist es vielleicht ein besonderer Tag? Ja? Ist es Erntedankfest oder so? Habe ich noch nie gepredigt, aber egal. Tendiere ich dazu, mich einfach selber überraschen zu lassen und die vorgeschlagene Texte der Perikope, also den Text, der sozusagen jedes Mal vorgeschlagen wird in der Perikopenordnung, also in der Auswahl der Texte für die Sonntage, die festgelegt sind. Denn das ist, finde ich, immer auch ein tolles Zeichen, weil ich weiß, auch in anderen Gemeinden, in anderen Kirchen, wo Menschen sich versammeln und Gottes Wort hören, ist man mit denen verbunden, denn es geht in der Regel auch dort um diesen Text. Das heißt, man ist auch in dieser Zeit, wo wir hier sitzen, mit anderen Menschen weltweit verbunden, wenn sie sich daran halten und nicht irgendeinen Prediger haben, der wieder ein Lieblingsthema rausholt. Und das ist vollkommen okay. Und ich bin tatsächlich immer wieder überrascht darüber, dass es eben auch Texte sind, die für mein Glaubensleben irgendwie wichtig sind oder wo ich eine besondere Beziehung zu habe. Ich hatte ja letztens die letzte Predigt, da ging es über die Schöpfung. Da habe ich dann erzählt, Leistungskurs Bio, Schöpfung, okay. Davor ging es um den Gleichnis vom Seemann. Das heißt also, wie lebe ich eigentlich, verhindere ich Leben oder auch Glauben im Wachstum oder eben nicht? Und bin ich jetzt Seemann oder bin ich Acker oder bin ich vielleicht auch Dorne? Alles das so, das Glaubensleben ist sehr unterschiedlich. Und ich begreife das immer eher so, dass mir dann gesagt wird, hey, beschäftige dich mal damit, das ist vielleicht ganz wichtig und such dir nicht immer so die Lieblingsthemen raus. Also vieles im Glaubensleben lässt sich dann in der Rückschau besonders eindeutig erkennen, nämlich Gottes Spuren, wo er dann sozusagen auf den Rücken, auf die Schulter trifft oder tippt und sagt, hey, übrigens, das ist ganz gut, dass du dich da mal mit heute beschäftigst. Und dann stehen wir heute vor diesem Thema, vor diesem Text aus dem Römerbrief. Ein tatsächlich sehr anspruchsvoller theologischer Text, an dem sich auch viele Theologen den Kopf zerbrochen haben. Und er ist nicht einfach, er ist auch echt lang. Denn es ist auch ein Text des Paulus und an eine Gemeinde, nämlich an die in Rom. Und ist der einzige Brief, muss man auch wissen, an eine Gemeinde, die Paulus nicht kannte. Also schreib mal an jemanden einen Brief mit einem wichtigen theologischen Inhalt an Leute, die du nicht kennst. Da kannst du dich aber ordentlich in die Nesseln setzen. Geh mal in eine Gemeinde und predige über ein Thema und du weißt nicht, wie die ticken. Das kann dir eine Herzensangelegenheit sein. Es kann aber sein, dass du voll in die Wunde fasst und da rumwühlst. Und es kann voll sein, dass du dich voll in die Nesseln setzt und du wusstest es nicht. Also für Paulus ist es durchaus auch eine heikle Angelegenheit. Was macht er? Der ist schlau. Er versucht immer wieder auch den gemeinsamen Nenner, also das, was sie verbindet, da immer wieder darauf zu kommen und dann aber auch sehr detailliert zu beschreiben, was den Glauben und das Glaubensleben eben auch ausmacht. Und daher, das fand ich eigentlich auch so eine gute Herangehensweise, Rom ist ja die Hauptstadt des Römischen Reiches oder heute Italien. Also eint uns das doch. Also Berlin als Hauptstadt Deutschlands. Also es geht hier an zwei Hauptstadtgemeinden, dieser Brief. Denn auch wir sind ja heute hier Gemeinde Christi. Ich lade euch also ein, zum Text, mich gemeinsam über diesen Text nachzudenken und vielleicht auch etwas Neues zu entdecken. Sicherlich kennt ihr diesen Text auch oder auch nicht, also entdeckt ihr wieder was Neues. Und es gibt eine alte Hochzeitstradition, die kommt eigentlich aus England, und auch Taufe und das Ja-Wort geben hat ja was also Taufe hat ja auch was mit, wie mit Hochzeit, oder wird ja oftmals auch mit Hochzeit verglichen, die Braut Christi, die da sagt, ja, komm. In dieser Tradition gibt es diesen Spruch, something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe. Also etwas Altes entdecken, etwas Neues entdecken, vielleicht auch etwas Geliehenes, etwas Blaues und einen Glückspfennig im Schuh. Wir dürfen gespannt sein, was ihr da entdeckt. Der Predigttext heute steht in Römer 6. Es ist auch der sechste Sonntag nach Trinitatis. Und sind die Verse 1 bis 8. Und ich lese es jetzt nach Luther 2017. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso größer, umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir dann noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir einem neuen Leben wandeln. Und wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nicht mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Paulus schreibt also hier den Brief an die Gemeinde mit der Absicht, dann auch nach Rom zu kommen. Also er schickt erstmal einen Brief nach vorne und mal sehen, was da kommt. Vielleicht fahre ich da auch nicht hin, weil dann gibt es Ärger. Und in den ersten Kapitel geht es eigentlich immer um die Gerechtigkeit aus Glauben. Glaube allein, Glaube an den Herrn. Und er macht deutlich, dass alle Menschen, Juden, Heiden, alles, was da lebt, auf dieser Erde erst einmal Sünder sind. Alle, wir alle. Ganz häufig ist es ja so, dass wir in die Welt hinausgehen und sagen, hey, du bist übrigens Sünder. Ach so, ja, schön. Und damit kommen wir oftmals nicht an. Ja, Paulus macht es besser. Hey, wir sind alle Sünder. Ich bin Sünder, du bist Sünder. Das heißt, er geht wieder zurück sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner. Er macht sich gleich sozusagen und er macht deutlich, dass allein der Glaube an Gott auch uns gerecht vor ihn macht. Und er verweist, und jetzt sind wir wieder in dem Bild des letzten Sonntages auf Abraham. Denn er verweist, er sagt, wie heißt es denn in den Heiligen Schriften? Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage. Und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Na, warum soll es denn dann uns anders gehen als Abraham? Abraham vertraute Gott auf die Zusage Gottes und dadurch wurde er gerecht. Diese Erkenntnis, dass ich nur glauben muss, dass ich glauben muss oder glauben darf, dass Gott seinen Sohn gegeben hat am Kreuz für mich, dass Gott mir ein Gnadengeschenk, das alles nur aus Gnade getan hat, das ist im Prinzip, steht im Zentrum des Römerbriefes. Und in den Kapiteln 5 bis 8 geht es dann auch darum, diese zentrale Erkenntnis nochmal zu erläutern. Ich bin von Gott geliebt. Selbst als er mich noch nicht kannte, so schreibt Paulus in Römer 5, selbst als er mich noch nicht kannte, als ich noch in Sünde war, als ich noch der Sünde gehörte, als ich, es geht jetzt hier nicht um irgendwie ja, mal klauen oder mal schlechte Gedanken haben, sondern es geht ja um, bei Sünde geht es grundsätzlich immer um die Trennung von Gott und Mensch. Also ich lebe nicht mit Gott. Selbst da hat er mich schon geliebt. Gott liebt mich also nicht trotz meiner Fehler, sondern auch mit meinen Fehlern. Und durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus wird der Mensch, und so schreibt es dann Paulus auch, erstens von der Macht des Todes befreit, denn Christus ist auferstanden. Befreit von der Macht der Sünde, haben wir gerade gehört. Wir gehören nicht mehr der Sünde, wir können ihr nicht mehr dienen. Kann da jemand sein Handy mal ausmachen? Dankeschön. Und wir sind befreit vom Gesetz, aber wir sind erfüllt von der Macht des Geistes, nämlich von Gottes Liebe. Und die absolute Steigerung ist nachher Römer 8. Und da heißt es dann, nichts kann uns trennen von der Liebe. Ich bin mir ganz sicher, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns gebürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das alles allein durch Glauben. Das darf ich glauben. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu ordnen. Macht man ja manchmal so, dann läuft das leichter oder lässt sich auch besser merken. Erster wichtiger Satz, der mir auch so wichtig ist. Erstens, ich glaube an Jesus Christus. Gerade in den ersten Versen greift Paulus einen ganz typischen Vorwurf auf. Er sagt so, was sollen wir denn hierzu sagen? Hä? Wozu denn jetzt? Naja, sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger ist? Dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich passt es doch heutzutage ganz gut, oder? Also immer schneller, geiler, ich bin mehr, immer ich bin der Erste. Unterm Strich zähle ich. Das passt sehr gut in unsere aktuelle Zeit, in diesen Mainstream. Ich bin das Wichtige, ich bin der Wichtige. Und wenn ich keine Fotos oder neue Fotos auf Instagram wohl habe oder in den sozialen Netzwerken, dann scheine ich ja auch nicht zu existieren. Das heißt, der Mensch braucht scheinbar immer irgendwie so eine Bestätigung, dass er existiert. Dabei ist es so einfach. Gott hat doch Ja gesagt zu mir. Paulus, also es geht nicht darum, dass wir sozusagen immer weiter sündigen und wenn dann steht, und das schreibt ja Paulus, Gottes Gnade ist grenzenlos, Gottes Liebe ist grenzenlos. Aber dann kann ich nicht weiter fröhlich sündigen. Ja? Dann in der Versicherungsbranche würde man sagen, das ist eigentlich Tun durch Vorsatz. Und dann springt die Versicherung und der Garantie nicht ein. Dann will ich Gott nicht mit einer Versicherung verwechseln und vergleichen. Aber es geht nicht, wenn ich erstmal Jesus kennengelernt habe. Wenn ich begriffen habe, was die Gnadentat Jesu Christi am Kreuz oder die Gnadentat Gottes durch seinen Sohn eigentlich darstellt. Und wenn ich auch begriffen habe, was das Gottesbild eigentlich und wie Gott sich den Menschen vorgestellt hatte, nämlich verantwortlich zu leben, Leben zu schenken, Leben zu pflegen, auch die Erde zu pflegen, dann kann ich nicht unter Vorsatz handeln. Das sei ferne, Das schließt sich von vornherein aus. Und Paulus erinnert dort dann daran, ihr wisst doch, Mensch, erinnert euch doch daran, wisst ihr denn nicht, heißt es dann auch in einigen Übersetzungen. Und bevor er es theologisch erklärt, bringt er es nochmal auf zwei grundlegende Fakten, die eben alle Christen vereint. Erstens, wir alle glauben, dass Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Punkt. Oder besser, Ausrufezeichen. Und in der Konsequenz, zweiter Fakt ist, wir sind alle getaufte Christen, also auf den Namen Jesu Christi getauft. Glaube und Taufe gehört zusammen, so kennen wir es auch aus der Apostelgeschichte. An verschiedensten Stellen heißt es immer wieder, und sie kamen zum Glauben oder sie nahmen die Botschaft Jesu an und ließen sich taufen. Das kennen wir auch aus unserer Taufpraxis und Gemeindepraxis. Der Glaube führt in der logischen Konsequenz zur Taufe. Nun ist das nicht immer so einfach mit dem Glauben. Wie komme ich denn eigentlich zum Glauben? Und da hat sicherlich jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich kann ja kurz mal erzählen, wie das bei mir war, beziehungsweise wie das auch durchaus nicht so einfach ist. Denn wenn man sozusagen in einer Gemeinde sozialisiert ist, dann fährt man ja häufiger auch zu Freizeiten, ja, zu Kinderfreizeiten zum Beispiel. Also ich kann mich an kaum einen Sommer erinnern, wo ich nicht mal zu einer Kinderfreizeit war. Und Kinderfreizeiten sind toll, weil man da einfach andere Kinder kennenlernt, viel miteinander unternimmt, eine tolle Ferienerlebnisse dann auch hat. Aber es geht natürlich auch immer um Gott und geht immer auch das Evangelium und es wird einem super auch bildlich verdeutlicht. Aber es gibt eben auch so Situationen, wo es dann heißt, naja nun, entscheide dich mal zum Glauben. Und das war sicherlich damals zu meiner Kinderzeit oder zu eurer Kinderzeit auch so. Da gab es dann so Abende, da wurde dann dazu aufgerufen. Und dann hieß es so, übrigens, das läuft so ab. Als Kind hat man davor Angst. Ich auch. Das heißt, es gab ein Mitarbeiterzimmer und dieses Mitarbeiterzimmer, da durfte man sozusagen dann reinkommen, ja, oder sollte man reinkommen, wenn man Jesus sein Leben übergeben wollte. Die Mitarbeiter haben dann für einen gebetet, wohl, ich war da nie drin, weil ich hatte echt so Schiss davor, dass ich mich in der Zeit immer auf dem Klo versteckt habe. Ja. Weil ich weiß nicht, was da passiert. Keine Ahnung. Aber das war so, ja, du darfst jetzt Jesus dein Leben übergeben und dann kommst du zum Glauben und dann ist aber, was ich gemerkt habe, ist, die Leute sind genauso rausgekommen, wie sie reingegangen sind. Und das habe ich ja nicht nur einmal erlebt, sondern durchaus öfter. Und sicherlich, ich will den Mitarbeitern jetzt nichts Schlimmes unterstellen, das ist eine gute Absicht gehandelt, sicherlich auch, aber es ist durchaus schwierig, wenn man Kinder sozusagen dann auch zum Glauben animieren will. Und ich finde es gut, dass es heutzutage diese Praxis liebevoller oder eben auch nicht mehr so gibt, sondern dass man wirklich auch Menschen Gottes Wort erzählt und Gott auch wirken lässt. Es sind nicht wir, die zum Glauben führen. Das muss man vielleicht auch wissen. Das denken vielleicht auch noch viele. Wir sollen nur ein Fingerzeig sein. Wir können einen Hinweis geben mit dem, was wir tun, vor allem auch, was wir sagen. Wir können sozusagen der liebevolle Hinweis, das Schild sein. Da ist Gott, komm zu Gott. Wir laden dich ein und wie wir leben, wir laden dich auch dazu ein, wie wir leben. Aber selbst zum Glauben, das kann nur Gott. Und eigentlich ist es ganz einfach. Denn eigentlich ist es ein einfaches Gebet. Zweiter Punkt. Ich gehöre nicht mir, sondern Jesus Christus. Paulus erinnert durch die Taufe, dass wir eben jetzt zu Christus gehören. Wir haben es gerade ja gesungen. Und unter uns Baptisten, wir kennen ja diese Glaubenstaufe. Das heißt, Menschen bekennen sich ganz offiziell und fordern auch diese Taufe ein. So steht es auch in der Schrift, die wir als Baptistenbund haben, Rechenschaft im Glauben. Also der mündige Mensch sagt ganz bewusst Ja und das auch vor der Gemeinde und fordert dann für sich die Taufe ein. Das ist das bewusste Ja zu Gott. Letztens das bewusste Ja Gott zu den Menschen. Und wir werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was steht aber dahinter? Diese Formel macht deutlich, dass wir eben nicht mehr uns gehören, dass wir auch nicht mehr der Sünde gehören, sondern es ist theologisch gesprochen eine Übereignungsformel. Ich gehöre jetzt jemand anders. Ich gehöre jetzt Christus. Und diese Taufe bleibt ein Leben lang. Da kann keiner mehr zurück. Meine Ehe kann ich scheiden, meine Freundschaft kann ich auflösen. Beziehung kann ich trennen. Ich kann auch irgendwo anders hinziehen. Ich kann auch aus der Gemeinde raus. Kann auch zur Gemeinde nicht mehr kommen, den Kontakt verlieren. Aber die Taufe bleibt. Du gehörst trotzdem zu Gott. Denn wenn wir dich unter den Namen Gottes gestellt haben, auf seinen Namen getauft haben, dann bist du sein. Und so heißt es dann auch im Römerbrief etwas später, im Römer 14, Vers 8, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Ich fand es ganz interessant, in der Predigtvorbereitung habe ich Hans-Joachim Eckstein mir angehört, was er so zum Römerbrief sagt. Und der sagt dann so, ja, wann fängt denn eigentlich das ewige Leben an? Wann fängt das ewige Leben an? Ja, das ewige Leben an fängt dann an, wenn du zum Glauben kommst. Das ist nicht erst, wenn du gestorben bist, sondern du bist mit Gott unterwegs. Taufe heißt auch, und Glauben heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Das heißt, das ewige Leben hat begonnen. Gottes Reich ist mitten unter uns. Also, wenn wir uns daran halten und das immer wieder neu vor Augen führen, ich gehöre zu Gott, was soll mir noch passieren? Dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. Die Taufe bezeugt die Umkehr des Menschen, heißt es in dieser Rechenschaft des Glaubens unseres Baptistenbundes. Das ist allerdings ein bisschen fraglich, weil theologisch hört sich es erstmal gut an, wirft allerdings auch ein paar Fragen auf. Denn die Taufe ist eigentlich kein Zeugnis des Glaubens, auch wenn man natürlich, also jedenfalls nicht in der Bibel, ja, da steht nichts von Zeugnis, Taufe oder so, sondern es ist letztendlich die Taufhandlung und weil dort Leute sind, die das sehen, also Zeugen, kann man das natürlich auch so lesen, dass es ein sichtbares Zeichen vor der Welt ist, dass ich umgekehrt bin zu Gott und jetzt zu Gott gehöre. Damit will ich es festmachen und aller Welt verkündigen. Das ist im Prinzip, was dahinter steht. Luther hat ein etwas anderes Verständnis. Und das finde ich durchaus noch ein bisschen nachvollziehbarer, weil hier in dieser Glaubensformulierung aus Rechenschaft des Glaubens wird ein bisschen Gott so, der kommt da nicht vor. Da wird dann auf Bibelstellen hingewiesen. Aber so ist es irgendwie ohne Gott formuliert. Da steht dann nur, was das Evangelium zugesagt hat. Im lutherischen Taufverständnis ist es so, dass eben, und da wird das Wasser das Symbol, dass es eben in der Taufe durch das Wasser Gottes Wort sozusagen oder das Gebot Gottes in etwas eingelassen wird und mit Gottes Wort verbunden wird. Das heißt also, durch das Wasser, durch das Untertauchen und wieder Auftauchen wirkt Gott in uns, aber immer mit der Verbindung des Gesetzes, des Gebotes Gottes, aber eben auch in der Verbindung des Gottes, des Wort Gottes. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Gott spricht zu uns. Du bist mein geliebtes Kind. Deswegen passt dieser Wochenspruch aus Jesaja auch so wunderbar. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das Bild, was Paulus hier allerdings beschreibt, macht klar, dass also durch das Untertauchen ins Wasser der alte Mensch, also das alte Ich, gestorben ist und wie Christus gekreuzigt wurde. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn so wie Christus auch auferstanden ist und lebt, taucht eben der neue Mensch wieder aus dem Wasser auf. Und so kennen wir es uns eben auch aus unserer Taufpraxis. Und so haben wir es ja in der Mehrzahl, wie wir hier sind, sicherlich auch erlebt. Natürlich gibt es auch die Säuglingstaufe. Aber ehrlich gesagt, wenn ich, also das heißt jetzt nicht, dass das davor nicht ehrlich ist, so, ja. Aber wenn man sich den Text so anschaut, dann sind das ja schon ganz schön martialische Worte, die Paulus da schreibt. Das heißt, wir sind leicht, gehen in den Tod, unser alter Mensch ist gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet wird. Allein schon diese Worte machen mir ehrlich gesagt Angst und sind auch nicht immer zu verstehen. Und vielleicht bleibt es auch das Geheimnis. Also ich bin da auch nicht so ganz durchgedrungen und ganz verstanden habe ich es auch nicht. Eigentlich müsste es ja so sein, es könnte sich nur der taufen lassen, der das auch verstanden hat. Also wirklich richtig durch. Aber erinnert euch mal an das Jahr, oder wie alt ihr wart, als ihr euch taufen lasst habt. Ich war 19. Damals habe ich gedacht, ich habe es kapiert. Heute bin ich ein Stück weiter. Ich habe es immer noch nicht ganz kapiert. Aber das ist kein Grund, sich nicht taufen zu lassen, sich nicht auf den Weg zu begeben mit Gott. Und sicherlich, vielleicht bleibt es ein Geheimnis. Aber vielleicht komme ich ja auch noch zu der Erkenntnis und steige dahinter und versuche es jeden Tag neu, immer wieder, durch eben auch Gott, durch die Beziehung zu Gott. Aber klar ist eins, ich gehöre Christus allein. Zu ihm kann ich gehen, ihn kann ich ja um Hilfe bitten, ihn kann ich mich anvertrauen. Und ja, ehrlich gesagt, dieser Weg dahin war auch echt nicht leicht. Also nicht nur das Zimmer mit den Mitarbeitern, ja. Denn auch so diese Mitgliedschaft in die Gemeinde, da habe ich mich lange gewehrt. Also gute 6 Jahre. Weil ich es einfach nicht kapiert habe. Warum muss ich mich vor die Gemeinde stellen und irgendwelches, also das klingt jetzt blöd, irgendwelche Glaubensstories erzählen? Denn so habe ich es als Kind tatsächlich erlebt. Es war immer größer, immer weiter, immer großartiger. Das ist auch durchaus verständlich. Ich will das überhaupt nicht jemandem da absprechen, dass er es so erlebt hat. Aber für jemanden, der in der Gemeinde groß geworden ist, jetzt also nicht die große Glaubenserfahrung gemacht hat, dass es einem wie Schuppen von den Augen gefallen ist oder wie Paulus dann plötzlich das Licht gesehen hat, das ist schon ganz schön schwer. Und das muss man ja erstmal toppen. Das geht aber nicht. Das heißt, also diese Glaubenspraxis, das ist ja sowieso die Prüfung, ja. Also auch in meiner Gemeinde damals war das so. Und ich kenne durchaus auch, bin ja viel auch durchs GJW rumgekommen, wie auch Aufnahmepraxen in Gemeinden sind. Da muss man echt schlucken, wenn man dann so vor den älteren Leuten dann in der Gemeindestunde auch Fragen gestellt bekommt, ja, wie ist das denn so und so weiter und so fort. Ich finde es gut, dass wir nicht mehr so unterwegs sind und dass sich Gemeinde eben auch entwickeln kann, dass wir liebevoll mit diesen Menschen umgehen, dass wir Menschen ermöglichen, auch einfach zu sagen, dass sie die Taufe möchten, dass sie zum Glauben gefunden haben und nicht irgendwelche Storys erzählen müssen, weil ja, das ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Klar kann ich die teilen, aber die ist nicht immer so großartig, dass man gleich eine Dokumentation drüber drehen muss. Ja, Gott wirkt im Kleinen und das ist auch okay. Das ist vollkommen okay. Es müssen nicht die großen Glaubensstorys sein, die sind auch gut. Und schön, dass jemand das so erlebt hat. Aber Gott wirkt auch ganz häufig im Kleinen. Und deswegen muss man nicht so lange warten, ehe man sich sozusagen zur Taufe und zum Glauben entscheidet. Aber wie äußert sich das nun eigentlich, dass ich zu Christus gehöre? Naja, dass ich ein neuer Mensch bin, dass ich eine neue Perspektive habe auf mein Leben. Ich lebe weiter natürlich in dieser Welt, in dieser auch gefallenen Welt lebe ich weiter, aber ich kann es täglich neu versuchen. Ich kann täglich neu zu lernen, mich an Gottes guten Willen auszurichten, mich nur täglich neu beschenken zu lassen von der Gnade, die er mir zusagt, und mich auch täglich neu an seinem Wort ausrichten. Dazu gehört natürlich auch, und es ist unbestritten, dass ich auch durch tiefe Täler gehe, dass ich auch Schicksalsschläge erlebe. Aber ich habe jetzt einen anderen Blick darauf, eine andere Orientierung. Ich habe jemanden, der hat zu mir Ja gesagt, und ich habe zu ihm Ja gesagt, und ich kann mich darauf verlassen, weil er da ist. Und natürlich kommt dann so dieses alte, also weiß ich auch, dass dieser alte Spruch, ja, der alte Adam ist eben nicht tot. Das hat Luther eben auch mitbekommen. Wir müssen, und er schreibt dann so, ja, wir müssen den alten Adam täglich ersäufen. Ja, die Sünde ist nicht tot. Geh doch raus, lass dich verführen. Guck einfach mal so um die Welt. Da gibt es so viele Dinge, die mich auch von Gott ablenken, die mich von Gott trennen, die mir nicht Zeit geben, sich auf sein Wort einzulassen, die mich einfach ablenken von ihm. Wir müssen den alten Adam täglich ersäufen, aber Vorsicht, der Sauhund kann schwimmen. Ja, daran sollten wir uns auch mal erinnern. Und es ist vielleicht auch ganz einfach, oder auch gerade für den Menschen, die neu zum Glauben, neu in der Gemeinde sind, es muss nicht immer alles sofort passieren. Das ist im Prinzip auch wieder so ein Glaubensschritt, oder wenn man auf dem Glauben, auf dem Weg ist, oder wie bei einer Pflanze, es muss wachsen, es braucht Zeit. Schritt für Schritt nimm dir erstmal was vor und dann nimmst du das nächste vor und lass es laufen. Es gibt so einen schönen Song von Christoph Zehender, der heißt Beschenkt. Und da heißt es: Wer das neue Leben wagt, zuerst nach Gottes Zielen fragt, sich für ihn einsetzt, zu ihm steht, sich nicht mehr um sich selber dreht, und das ist es eben, der wird viel mehr, als er es denkt, von Gott beschenkt. Drittens, mit Christus unterwegs zu sein. Paulus schreibt im Vers 5, ja, dass wir hier jetzt zusammengewachsen sind. Also dies ist eine unlösbare Verbindung. Wir sind nicht einfach so zusammengeklettet, was man wieder auseinanderreißt oder so geknöpft oder so zusammengenäht, so eine Naht, die man auch mal wieder auflösen kann, sondern da ist etwas zusammengewachsen. Wir sind also hineingetaucht auch in die Gemeinschaft der Glaubenden, die sich da Christen nennen. Das heißt, wir sind miteinander verbunden. Hier alle, die wir sitzen, wir sind miteinander verbunden und das eint uns. Und das stellt er eben auch an den Beginn dieses Abschnitts. Und es ist großartig zu wissen, dass es Menschen weltweit gibt, mit denen wir in Christus verbunden sind, mit denen wir, so wie Paulus es schreibt, zusammengewachsen sind. Wir können an jeden Winkel der Erde kommen. Wir werden Menschen finden, mit denen wir da übereinstimmen. Die mögen vielleicht ein anderes Glaubensverständnis oder auch einen anderen Glaubensweg eingeschlagen haben, einen anderen Frömmigkeitsstil, wie man es auch so nennt. Ja, aber im Zentrum steht auch bei ihnen Christus. Auch sie glauben daran, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Und sie haben sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen. Wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg des Glaubens. Und wir können uns dabei gemeinsam unterstützen, denn, wie ich schon gesagt habe, Glaube muss auch wachsen. Noch ein schönes Bild, was Hans-Joachim Eckstein so schreibt: Glaube ist nicht Selbstzerstörung. Also den neuen Mensch, den muss ich nicht abtöten. Der ist gestorben in der Sünde. Ich muss nicht mich den schlechten Gedanken hingeben, ich bin so schlecht, ich bin so negativ, ich bin so doof. Ich muss mich vielleicht auch noch selbst strafen. Quatsch. Glaube ist nicht Selbstzerstörung, sondern Glaube bedeutet vielmehr Selbstentfaltung, nämlich durch Gott. Lass ihn in dir wirken. Lass dich füllen von diesem neuen Geist, von der Liebe Gottes, und dann wirkt er in dir. Ja, das braucht Zeit. Und das braucht auch Gemeinden, wo Menschen im Glauben wachsen können, wo sie Raum haben, Glauben zu entdecken, wo sie Zeit und ein Ohr finden, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Andere Frage, vielleicht ist jetzt ein kleiner Bruch, aber ist so: Wer feiert eigentlich seinen zweiten Geburtstag? Ha, was ist der zweite Geburtstag? Naja, wenn ihr einmal ins Leben hinein und der alte Mensch hinter euch gelassen hat, dann ist spätestens die Taufe euer zweiter Geburtstag. In vielen Gemeinden wird heute, und das ist eben auch schön, an die Taufe erinnert. In vielen Gemeinden, also Tauferinnerungssonntag nennt man diesen Sonntag eben auch, und deswegen tauchen da immer wieder auch Predigten zum Thema, oder Verse zum Thema Predigt, zum Thema Taufe auf. Ah, okay. Es gibt auch die schöne Tradition in Gemeinden, dass man eine Taufkerze geschenkt bekommt, vorwiegend in der evangelischen, aber es gibt auch Baptistengemeinden, die das haben. Ich habe meinen 26. Geburtstag. Ich glaube, ich feiere den eher, oder? Also, genau. Also 1996. Und ich habe mal geschaut, wer auch in diesem Jahr so runde Jubiläen hat, die man auch feiert. Also wir haben 25 Jahre. Also wenn unser Gemeinderegister stimmt, Christine, du bist 25 Jahre, vor 25 Jahren getauft. 25 Jahre schon auf dem Weg. Und 45? Nächstes Jahr? Nee, dieses Jahr. Also Hendrik, Andreas, Bettina, Elfi auch, genau. Ihr seid also alle unterwegs gewesen oder beziehungsweise noch unterwegs und habt sicherlich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht auf diesem Weg. Da gab es sozusagen auch Auf und Abs, Berge und Täler. Und das ist normal im Leben. Das heißt, wir kennen ja diese Draufpaxe der Erwachsenentaufe. Und zu uns gehört es eben auch, dass wir einen bestimmten Taufspruch dann mitgeben. Als ein Geschenk, als ein Bibelwort, das wir als Geschenk verstehen. Das uns auf dem Lebensweg, auf dem neuen Lebensweg auch prägen darf und geleiten darf. Von daher fand ich es gerade sehr cool, als du den Geburtstagsvers hast, denn danach kommt nämlich mein Taufvers. Der steht nämlich in Psalm 73, Vers 28. Hat den noch jemand? Ich war mal in einer Gemeinde, da hat den noch jemand gehabt. So viel zum Geborgten, ja, oder Geliehenden. Denn dieser Vers wird uns nur zugesprochen, er gehört uns nicht. Den können wir uns ins Herz einpflanzen und damit leben. Es gehört in die Bibel, es ist was Geborgtes. Das aber ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn und verkündige all sein Tun. Ja, das ist meiner. Und jetzt seid ihr dran. Ich habe nämlich gedacht, dann sollten wir das doch auch gemeinsam tun und uns vielleicht auch mal austauschen. Wir haben ja gerade gehört auch, Gemeinde ist eben auch ein Ort, wo man im Glauben wachsen kann, wo man aneinander teilhaben darf und soll, wo wir eben auch einander Dinge erzählen und mittragen. Für mich ist dieser Spruch auch ein Leitmotiv durch mein Leben und es ist immer wieder großartig zu erleben, wie sich auch Gemeinde entwickelt und wie Glaube sich eben auch entwickeln kann, auch bei mir. Und so ist dieser Spruch mir wirklich auch ein Leitvers geworden. Auch wenn nicht immer alles gut läuft, aber darauf kann ich mich verlassen. Ich habe am Eingang, Anja, wo du gerade da stehst, nimm doch mal bitte diese zwei wunderbaren Körbe. Dort findet ihr nicht nur... lasst die doch mal durch die Reihen gehen und ihr dürft euch dort gerne einen Stift und diese Karten herausnehmen. Und wer möchte, kann da gerne mal seinen Taufspruch, wenn er denn einen hat oder wenn er sich einen wünscht, aufschreiben. Und wenn ihr den nicht mehr wisst, wie er im Wortlaut lautet, dann schreibt doch einfach die Bibelstelle auf und haltet sie so fest. Und während ihr da überlegt und schreibt, ist es ja so, dass wir eben durch die Taufe in die Gemeinschaft, zur Gemeinschaft der Glaubenden gehören. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder, die sich auf den Weg gemacht haben. Und das heißt auch, dass wir das dann auch miteinander teilen sollen. Deswegen, wer gerne mit uns seinen Spruch teilen möchte oder auch was aus seinem Glaubenleben was erzählen wird, also nicht alles, ja, aber vielleicht so einen Punkt oder warum dieser Spruch mir wichtig geworden ist, in welcher Art und Weise oder in welcher Situation, der kann das mit uns gerne gleich tun. Er kann hier nach vorne kommen oder ich habe auch ein Mikrofon und komme zu euch. Aber schreibt erstmal und dann gebe ich ein Zeichen. Und dann lade ich auch hier vorne ein, das mit uns gemeinsam dann zu teilen. Haben alle? Gut. So, wer möchte, kann gerne auch nach vorne kommen oder sich kurz melden und seinen Taufvers mit uns teilen oder vielleicht auch ein Erlebnis. Ich gebe das Mikrofon frei und ansonsten, wenn ich hier vorne herkommen möchte, ich kann auch gerne mit dem Mikrofon, mit dem Handmikrofon rumkommen.
Wenn man mitten im Gottesdienst in der Predigt was aufschreiben muss und man weiß, dass ein Oberstudienrat die Predigt hält, dann hat das immer was von Unterricht, aber es ist okay. Das ist ja gut, weil ich erinnere mich gerne an meinen Taufspruch. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, wir sind ja heute drei Leute hier, die wir damals getauft wurden, vor 45 Jahren. Eigentlich sind wir vier Leute hier, der Manfred Kern hat uns getauft, der ist auch da. Und er hat mir einen Vers ausgesucht, vielleicht war es sogar die Ingrid, deine liebe Frau, ein Pauluswort. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist. Und diesen Vers, der hat mich im Leben begleitet, begleitet mich noch heute. Wenn ich meinen Job bei der Band mache, dann mache ich das wegen dem Vers. Wenn ich damals in der Schule, was nicht ganz einfach war, auch in diesen Zeiten damals ein Jesus-Lebt-Abzeichen an der Jacke hatte und belächelt wurde oder auch von der Lehrerin, von meiner Klassenlehrerin angegriffen wurde, dann habe ich das gemacht, weil das mein Taufspruch war. Als ich später den Bibelunterricht 7 Jahre lang geleitet habe, dann habe ich das gemacht, weil das mein Taufspruch war. Als ich die Feierabende angefangen habe, habe ich gemacht, weil ich das mein Taufspruch war. Und mal sehen, was noch kommt.
Also dazu vielleicht noch eines. Ja, also ich bin ja ein bisschen anders sozusagen, weil meine Taufe ist 3 Wochen her seit meiner Geburt. Und mein Taufspruch, den ich bekommen habe, habe ich dann später bei der Konfirmation bekommen und auch dem Spruch bei der Eheschließung. Und der gefällt mir eigentlich, also ich sag mal, ich habe mich immer mehr dafür interessiert, dass mein Spruch mir immer mehr bedeutet. Und zwar, der Frieden Gottes ist größer aller Vernunft.
Also ich muss sagen, dass ich meinen Taufspruch nicht so hundertprozentig kenne, also bloß sinngemäß. Also ich hatte mir damals gewünscht, dass ich spüre, dass Gott mich liebt und dass er mich erforscht. Und das war der Taufspruch, also Herr, erforsche mich und von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hände über mir. Aber ich muss einfach feststellen, dass ich denke, Gott, der hat mich gekannt, aber ich musste mich selbst erkennen und ich musste mich erforschen. Und das hört eigentlich nie auf. Also ich kann immer bloß sagen, ich erkenne mich stückweise und in dem, was ich tue, was ich nicht tue. Und dafür bin ich dankbar. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mich Gott hält und dass er mich von allen Seiten umgibt. Aber ich kann es eben nicht immer sagen. Aber das finde ich gut.
Meine Taufe ist 54 Jahre her. Ich sehe noch nicht so aus, ich weiß. Mein Taufspruch ist Psalm 16, Vers 1. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Und das habe ich wirklich in meinem ganzen Leben erfahren, wenn ich unten war, dass Gott mich bewahrt hat. Und ich war ja erst 12 Jahre alt, als ich getauft wurde. Und das war eben so wie bei Daniel, so ein, ja, man ist ein Gemeindekind und irgendwann ist es dann eben dran. Und in einer späteren Zeit, in einer schweren Zeit, da habe ich das dann erst richtig begriffen, dass Gott mich bewahrt hat und ja, dass er bei mir ist und dass ich immer auf ihn vertrauen kann. Und das, da habe ich dann so gesagt, jetzt hätte ich mich eigentlich taufen lassen müssen, aber es ist eben ein Wachstum im Glauben.
So, dann haben wir hier noch jemanden.
Ja, ich bin eigentlich spät in die Gemeinde gekommen, war damals 60 Jahre alt, aber wusste mein Leben lang, dass mein Herr, Jesus Christus, Gott, mich immer gelenkt und geführt hat. Er war immer an meiner Seite, aber ich habe ihn nur als Schatten erkannt und trotzdem seine Weisung gefolgt. Dann kam Conny in die Gemeinde und meinte, Mutti, einmal in die Gemeinde und du findest dein Zuhause. Und so war es. Ein Jahr in der Gemeinde und dann kam die Taufe. Ja, das war die echte Erlösung. Ich wurde ein anderer Mensch. Ja, ich bin Gottes Kind, bin unendlich glücklich, spät mein Ja-Wort gegeben zu haben, aber zu wissen, dass der Herr immer an meiner Seite war. Danke für alles, was mir im Leben geschenkt wurde. Amen.
Amen. Wollt ihr auch noch?
Ja, hallo. Viele von euch kennen mich ja noch gar nicht. Ich bin ja noch gar nicht so lange hier. Ich komme erst ein paar Monate und meine Taufe selber ist etwa 3 Jahre her. Und das war ein ziemlich schwieriger Weg für mich, weil ich bin aufgewachsen, Gott gibt es nicht. Und als ich dann anfing, nach Gott zu suchen, habe ich dann eben auch mir Hilfe gesucht. Ich habe jemanden gesucht, dem ich Fragen stellen kann. Und der stellte mir wiederum dann die Frage, ob Gott in meinem Leben schon mal gewirkt hat. Und was ich dann gesehen habe, war jetzt nicht Gottes Wirken, aber was Gott mir in dem Moment gezeigt hat, war all meine Schuld. All, was ich an Übertretungen, im Laufe meines Lebens, ich hatte sich einiges angesammelt, war ja schon fast ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt und da kommt doch einiges zusammen. Und und dann ploppte das so auf und das war wirklich eine Last. Also es hat mich wirklich extrem belastet auch. Und als er dann irgendwann auch noch sagte, Jesus ist gestorben für die Vergebung unserer Sünden, konnte ich das erstmal überhaupt gar nicht annehmen. Also das war für mich nochmal eins obendrauf. Da war jetzt, ich hatte schon gesündigt und jemand anders ist dafür gestorben. Das konnte ich überhaupt gar nicht annehmen. Das war wirklich richtig schwierig. Und das dauerte eine ganze Weile, bis ich dann verstand, dass das ein Geschenk ist, das Gott oder Jesus mir da machen wollen und dass ich das annehmen kann oder eben auch nicht. Und ich habe mich dann entschlossen, das anzunehmen und meinen Taufspruch, den habe ich mir dann selber ausgesucht und der steht, ist vielleicht nicht so ganz gewöhnlich für einen Taufspruch, der steht im Psalm 32 und die Verse 4 und 5. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und das war damals eine totale Erleichterung, als ich damals die Taufe dann gemacht habe, mit dem Wissen, dass es jetzt vergeben ist. Und ja, das war meine Taufgeschichte.
Vielen lieben Dank für die Eindrücke, für die... Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass das Mikrofon nicht geflutet wird. Ja, vielen Dank für diese Eindrücke, für diesen Blumenstrauß an Erlebnissen, für die Erlebnisse, die ihr jetzt mit uns geteilt habt. Denn ich glaube, sowas ist wichtig, auch für junge Menschen, die im Glauben wachsen. Oder manchmal gibt es eben auch diese Tiefs, auch bei uns Christen. Und es ist gut zu wissen, dass es da auch Leute auf dem Weg gibt, die, ja, die auch Dinge erfahren haben, die aber eben auch vor allem erfahren haben, dass Gott ein gnädiger, ein gütiger Gott ist, ein Gott, der mitgeht und mitträgt, auch in den tiefsten unseres Lebens. Und wir sind weiter unterwegs und das ist das Schöne. Und deswegen nehmt, wenn ihr unterwegs seid, diese Karte gerne mit. Ist extra so groß, damit sie ins Portemonnaie passt. Ihr könnt auch gerne damit versuchen zu zahlen, aber es ist schon gezahlt worden für euch. Von daher nehmt es als Erinnerung mit in das Leben. Denn ihr, du gehörst zu Christus. Something old, something new, something borrowed, something blue, a sixpence in your shoe. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas Neues, etwas Altes, ja, auch etwas Gebrauchtes oder Geliehenes, etwas Blaues gefunden in dieser Predigt. Und ich habe mir dann so aufgeschrieben, ja, aber den Glückspfennig im Schuh, den brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Vielleicht doch, weil wenn man drauftritt, dann wird man auch mal dran erinnert. Ah, okay, da ist irgendwas. Da war irgendwas. Aber eigentlich haben wir ihn nicht nötig, denn nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Denn in Christus haben wir alles. Amen.